Schalke Podcast, der Expertentalk.
Hallo und Glück auf! Schalke Podcast ist wieder da, heute am Mittwoch, ein bisschen später und ja, das ist schon gefühlt eine Ewigkeit her. Schalke hat ja schon Freitagabend gespielt und darüber werden wir auch gar nicht mehr so viel über das Spiel sprechen. Natürlich gucken wir nochmal zurück, aber es wurde ja auch schon alles gesagt von ganz vielen anderen Podcasts, die das Spiel aufgearbeitet haben. Und an dieser Stelle ein kleiner Gruß zu dem wohl besten Podcast des Universums, so betiteln sie sich, der Blaue Salon. Nee, bevor ich die grüße, grüße ich erstmal meinen geschätzten Kollegen Frank Lisinski. Du bist heute wieder hier am Start. Hallo Frank.
Und,
oh, warte, ich habe dich gar nicht aufgezogen. Siehst du? Ach du, das ist blöd jetzt. Jetzt ist die Brücke natürlich zerstört. Ich kann dir das erklären. Wie du ja auch gerade selbst mitbekommen hast. Ich mache jetzt mal die Musik komplett aus. Ich habe ja hier immer so ein paar Knöpfe an meinem Board, das man gar nicht sieht, sehe ich gerade. Und manchmal vergesse ich die Belegung, weil man die nicht beschriften kann, das sage ich ja öfter. Und der Blaue Salon hat mich so ein bisschen auf die Schippe genommen. Haben uns gelobt, dass wir uns auch hören, ne? Aber haben dann irgendwie gesagt, Moment, wir machen das jetzt mal so wie die Jungs vom Medienhaus Bauer. Welcher Knopf ist das nochmal? Ich habe mich ein bisschen, getriggert gefühlt. Und da habe ich mir jetzt das nochmal alles genau, damit ich heute keine großen Schwierigkeiten habe und schwuppdiwupp versaue ich es und drehe den Frank nicht hoch.
Also ja, ist aber nicht so schlimm. Hallo
ja.
René.
Ja. Hallo Frank und hallo lieber Blauer Salon. Ich finde es schön, dass ihr da viel Spaß dran habt, wie ich mit den Knöpfen umgehe. War übrigens toller Podcast und vielleicht dann auch noch, hatte ich schon mal gemacht, die Schalker, auch relativ neuer Podcast. Auch da einen lieben Gruß hin. Die haben da einen Typ herangekarrt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Der macht das auf eine ganz eigene Art, das Spiel zu analysieren.
Inwiefern?
Ja, der hat halt den Blick eines Trainers. Er heißt wohl auch der Trainer. Er ist auch Trainer, trainiert junge Menschen und ist fußballverrückt. Und der hat einen ganz anderen Blick als ich. Also zumindest kann ich das so feststellen, wenn ich dann so das höre, wie er das so wahrgenommen hat und dann denke ich mir, ja, stimmt. Also, die Analyse nach dem Spiel könnt ihr gerne mal reinhören. Liebe Grüße an die Schalker. Ja, und soll ich mal einen kurzen Überblick machen? Hatte ich schon quasi schon, ne? Also wir werden natürlich mal kurz über das Spiel sprechen, gegen Fürth. Wir werden aber uns um die aktuelle Gefühlslage nochmal kümmern. Das ist ja so ein bisschen ein Thema, was so jetzt ein bisschen seit mehreren Wochen so hin und her schwebt und wabert. Und da habe ich auch gleich den Titel unserer heutigen Sendung gewählt: Himmel oder Hölle? Das ist Schalke.
Ja.
Ne? Und das hat natürlich auch wieder was zu tun mit unserer großartigen WhatsApp-Community, ich sag wie es ist, da wurde das nämlich genauso thematisiert und genau da wurde auch dann geschrieben, hey, wir sind einfach auf Schalke immer entweder im Himmel oder in der Hölle, dazwischen gibt's nicht, darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen, vielen Dank für die Ideengebung der heutigen Überschrift, würde dann auch ganz schnell noch die Werbung machen, wer auch mit uns Kontakt haben möchte, der kann das über WhatsApp machen. Wir haben eine Telefonnummer, die ist in der Beschreibung und in den Shownotes drin, aber ich sage sie auch gerne nochmal 0160 9034 7628 und dort könnt ihr auch eine Anfrage stellen, wenn ihr in diese großartige WhatsApp-Community mit hineingehen wollt. Da gibt es, ich sage es ja gerne immer wieder, mehrere Gruppen, Spieltagsgruppe, die aktuelle Gruppe und auch über den Podcast gibt es eine Gruppe. Da könnt ihr gerne eine Anfrage stellen, dann würde ich euch den Link schicken. Der Link zur Anfrage an diese Gruppe gibt es aber auch in der Beschreibung. So, Eigenwerbung aus. Frank, ich würde sagen, wir fangen an mit, jetzt wird wieder wahrscheinlich jemand vom Blauen Salon lachen. Ich starte die Kategorie.
Kurvendiskussion.
Ja, es war der richtige Knopf.
Sehr gut.
Aber ich habe es natürlich wieder so angeteasert. Und ich würde heute anfangen, ich habe es mir aufgeschrieben, mit einer Sprachnachricht von unserem geschätzten Stammzuhörer Markus Lübke. Er selbst nennt sich auch Lübbi. Und darauf werden wir einfach heute aufbauen.
Glück auf in die Runde. Hier ist der Lübbi aus Menden. Meine Gedanken zum Spiel gegen Fürth. Für mich war es eins der besten Spiele der letzten Jahre. Wieder von Anfang an eine klare Struktur erkennbar. Hoch angelaufen, gepresst. Frühe Ballgewinne. Gegner unter Druck gesetzt, so gut wie nichts zugelassen in der ersten Halbzeit. Erst hinten raus und das ist ganz normal nach der 1-0-Führung, dass man dann ein bisschen tiefer steht und der Gegner nochmal alles riskiert und nach vorne wirft. Und da haben wir halt auch einen anderen Unterschied neben der insgesamt sehr starken Defensive. Wir haben einen Torwart, der, auch wenn er 85 Minuten kaum geprüft wurde, dann bei den entscheidenden Situationen da ist, für mich der beste Keeper der zweiten Liga und ich hoffe, dass der verletzungsfrei durch die Saison kommt, dann wird das mit der Defensivleistung Konstanz haben. Und ja, nach vorne, klar, ist ein bisschen noch Luft nach oben, aber ich will auch gar nicht kritisieren zu diesem Spiel. Ich fand es bemerkenswert, dass wir nie aufgegeben haben, immer wieder angelaufen sind, immer wieder probiert haben, nicht den Kopf in den Nacken geworfen haben. Und in vielen Kommentaren ist es ja schon durchgeklungen, führt bis jetzt sehr offensiv stark. Die sind gegen uns kaum zur Geltung gekommen. Und mit zunehmender Spieldauer in der zweiten Halbzeit wurden unsere Chancen auch besser von der Qualität her. Und dann lag das Tor auch, wie ich finde, in der Luft. Auch Karaman, man merkt, er legt physisch zu. Er ist noch nicht bei 100% physisch, aber gefühlt bei 85-90%. Und alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Ja, und über den Trainer müssen wir auch kein Wort mehr verlieren. Der passt zu uns wie der Arsch auf den Eimer, Entschuldigung. Ja, von daher bin ich auch mega optimistisch, ohne gleich auszurasten. Wir sollten alle Demut zeigen und ich glaube, das wissen die meisten auch einzuordnen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Glück auf. Ciao.
Ja, danke Markus. Wir können den Podcast damit beenden. Hat genau. Alles gesagt, ne?
Genau. Also eine hervorragende Analyse. Ich gehe eigentlich in allen Punkten konform. War wirklich eines der besten Spiele, das ich in den letzten Jahren von Schalke gesehen habe. Sehr dominant, klare Struktur und Prunkstück ist eben, wie der Markus schon sagte, die Abwehrarbeit, weil der Gegner immer sehr, sehr früh attackiert wird, meistens mit zwei Leuten dann sofort, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Und das sticht schon heraus und Jure Mölder hat das auch nach dem Spiel ein bisschen so als Schalkes neue DNA bezeichnet, dass der Gegner dann also sofort attackiert wird, wenn er versucht, das Schalker Tor in Gefahr zu bringen. Und ja, die Mannschaft hat das immer mehr verinnerlicht, alle Spieler, auch die Mittelfeld- und Angreifer arbeiten gut nach hinten. Und ich war also wirklich schon sehr überrascht und habe mich gefragt während des Spiels, wie konnte Fürth denn 15 Tore bisher schießen, weil die ja völlig ungefährlich waren, aber das hing eben mit der hervorragenden Schalker Abwehrarbeit zusammen.
Und was auch noch der Markus hervorgehoben hat, gehört ja auch zur Abwehr, der Torhüter.
Ja, Karius, das ist richtig. Da hat es auch völlig richtig erkannt. Für einen Torhüter sind das eigentlich die schwersten Spiele. Wenn du minutenlang oder eine halbe Stunde lang überhaupt nicht beschäftigt wirst und dann auf einmal in der Nachspielzeit mit einem tollen Reflex das 1:1 verhindert, das ist ganz, ganz stark, wie der Loris das gemacht hat.
Da kommen wir gleich zum nächsten. Der Lino, der hat nämlich ein paar Fragen geschickt und ist übrigens mein Mammut. Er hat geschrieben, hallo René, mein Mammut-Reporter. Wir hatten tatsächlich kurz ins Auge gefasst, in Hamburg zusammen den Mammutmarsch zu machen. Vielleicht erinnern sich einige noch, dass ich da mal große Pläne hatte und die leider immer wieder nach hinten geschoben werden. Ja, komisch. Aber es wird irgendwann passieren. Er hatte eine Frage. Was macht der hübsche Tim Hoogland beim Training unserer Standards? Wieso bekommen wir keinen einzigen vernünftigen Eckball geschlagen? Also die Standards ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her, da haben wir gesagt, na, endlich kümmert sich mal einer um die Standards. Wer macht das denn? Hm. Ah, der Tim Hoogland macht das. Sehr gut macht er das.
Ja, aber ich muss den Tim ja ein bisschen in Schutz nehmen. Er macht ja nicht, er ist ja nicht nur für die Standards zuständig. Ich glaube, das war ja schon zu einer Zeit vom Vorgänger von Miron Muslic, dass das mal so kommuniziert wurde, aber macht ja auch viel mehr und manchmal leitet er ja auch ganze Trainingseinheiten oder wenn gruppenspezifisch trainiert wird, dann ist Tim Hoogland ja auch für andere Dinge zuständig. Und insofern will ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Aber klar, die Standards könnten noch ein bisschen besser sein. Aber generell hat der Trainer ja gesagt, dass in allen Bereichen noch Luft nach oben ist. Und das ist ja eine vernünftige Aussage, denn wenn jetzt alles schon Friede, Freude, Eierkuchen wäre und alles perfekt, dann würde ja schon klar sein, dass Schalke aufsteigt. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht.
Du hast es aber schön gesagt. Noch sind wir nicht so weit.
Ja, nein. Deshalb, der Trainer muss ja die Spieler weiter anstacheln und dafür sorgen, dass da jetzt keine totale Zufriedenheit einkehrt. Aber diesen Eindruck habe ich jetzt auch bei den Trainingseinheiten nicht. Im Gegenteil, da wird Gas gegeben. Wenn ich an gestern denke, da wurde schon viel gemacht. Vorher erst Sprints, dann gab es auch ein Spiel A11 gegen B11 und danach wurde nochmal gesprintet. Also Miron Muslic lässt jetzt nicht locker, sondern trainiert weiterhin in der Intensität, wie man sie von ihm kennt.
Der Lino hat noch mehrere Fragen geschrieben, aber die passen jetzt gar nicht. Die werde ich aber irgendwie noch einschieben. Wenn wir denn, obwohl die von LVSI kann ich dann auch noch mit reinbauen. Das passt ja auch noch ein bisschen aktuell. Ich meine, Elfhause ist schon ganz oben irgendwie auf dem Level, was die Mannschaftsleistung betrifft. Der rennt und ackert und hat auch gigantisch tolle Werte, Laufwerte. Aber es fehlt dann auch die Situation Standards und der Pass, der halt zum Abschluss führt.
Das ist richtig, aber da will ich ihn auch schon wieder sofort in Schutz nehmen. Man muss ja bedenken, er kommt aus Aachen. Es war jetzt auch ein Sprung für ihn. Aber er hat ja trotzdem bisher alle Erwartungen übertroffen. Man wusste natürlich, in Aachen hat er auch schon hervorragende Laufwerte gehabt, aber er setzt das jetzt auch auf Schalke super um. Und klar, du hast recht, der letzte Pass fehlt noch. Aber wenn ich an die eine Szene denke, wo er in der ersten Halbzeit, glaube ich, 4 Gegenspieler ausspielt, dann kam der Pass zwar nicht ganz richtig, aber allein, dass er das schafft, zeigt ja schon, dass er unheimliches Entwicklungspotenzial hat. Und er lässt einfach nicht locker, er rennt auch noch in der Nachspielzeit den Platz rauf und runter und er ist ohne Zweifel ein großer Gewinn für die Mannschaft.
Ich bleib jetzt doch beim Lino, er hat zum Schluss der Nachricht stand doch ein extra Flankentraining für Vitali Becker und Adrian Gantenbein. Jetzt kommt öffentlichkeitswirksam von keinem Geringeren als Flankengott Abi 7 durchgeführt. Was spräche denn dagegen? Der Abi, ich bin mir sehr sicher, der hört das ja auch, den Podcast, den werde ich auch am Montag nochmal ansprechen, er wird es mich wahrscheinlich auch selber ansprechen, da hätte er richtig Bock drauf, wenn der Abi öffentlichkeitswirksam Flankentraining mit den beiden macht.
Die Beobachtung ist richtig, dass Vitali Becker und Adrian Gantenbein bei den Flanken auch noch Luft nach oben haben. Aber wie gesagt, Vitali Becker ist auch erst neu, muss sich auch erst einfügen in die zweite Liga. Und er tut sein Bestes. Gantenbein war jetzt für mich gegen Kräuter Fürth ein bisschen, in Anführungsstrichen, so eine Art tragische Figur. Er hatte unglaublich gute Szenen. Balleroberung ist dann nach vorne gerannt. Aber was dann schon wieder, ich sag mal, fast katastrophal war und das stimmt, war eben der letzte Pass. Der kam fast nie an und da muss er sich auf jeden Fall verbessern, weil es nützt ja alles nichts, wenn er hervorragende Balleroberungen hat und dann nach vorne geht, aber er macht sich dann den guten Eindruck, den er dann hat, den macht er sich dann schon wieder kaputt, weil eben der letzte Pass von ihm in 9 von 10 Fällen nicht angekommen ist. Und das ist dann schade schon.
Ich gucke gerade, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Es gab ja eine leichte Kritik an dich, Frank.
Ja, ist doch nicht schlimm.
Nein, es geht um die Noten nach dem Spiel. Mhm. Da gibt es bei uns in der Gruppe jemanden, ich glaube, ich müsste das jetzt einmal die Tabelle, der hat das nämlich sehr, sehr gut immer aufgeführt und hat mal alle Spielernoten, die so vergeben wurden von sämtlichen Medien, mal zusammengefasst. Da bist du tatsächlich...
Der Kritischste.
Der Kritischste. Und man muss das mal ein bisschen differenzieren. Wir sind ja nun mal ein Medium, was die ganze Sache, so haben wir den Ruf und so sehen wir uns ja auch selbst, etwas anders einordnet. Wir verzichten ja darauf, Clickbaiting zu machen. Und wir wollen ja nicht irgendwelche Sachen hervorkramen, wo wir überhaupt nicht wissen, ob da irgendwas dran ist. Also das machen wir ja nicht. Ja. Aber wir sind kritischer in der Bewertung der Spieler.
Gut, da kann ich jetzt mehrere Sachen zu sagen. Ja. Nach dem Spiel oder wenn ich mir dann nochmal selbst meine Noten angucke, komme ich dann manchmal schon zu dem Schluss, da warst du zu kritisch, beispielsweise fällt mir jetzt ein, Loris Karius, den habe ich glaube ich nur eine 3 gegeben gegen Kräuter Fürth. Aber das hängt dann auch damit zusammen und das wissen natürlich dann auch die meisten nicht, wir müssen ja immer schnell fertig sein, auch mit der Einzelkritik. Und wenn der Karius dann eine super Parade zeigt in der Nachspielzeit, ist meistens schon der Text soweit fertig und dann bleibt auch gar nicht mehr die Zeit für Änderungen. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, nur mal um dem Außenstehenden zu dokumentieren, dass ich nichts gegen Loris Karius habe und ihn dann irgendwie kritisch sehe, sondern das ist manchmal auch der Arbeit geschuldet, weil sich unsere Arbeit dann eben auch enorm verändert hat. Früher gab es das ja gar nicht, dass man während des Spiels irgendeinen Text geschrieben hat, geschweige denn eine Einzelkritik, aber es hat sich durch die Digitalisierung alles verändert. Und deshalb ist es ja so, dass ich auch während des Spiels zwar immer versuche, alles mitzubekommen, aber manchmal habe ich auch den Kopf gesenkt, weil ich parallel schreiben muss. Und das ist dann manchmal schwierig bei einzelnen Sachen. Und so war es jetzt zum Beispiel im Falle von Karius.
Ich habe es gefunden, der Christian Legevi ist auch einer, der schon mal Sprachnachrichten geschickt hat. Der hat die Liste mal gemacht, das war aber vom vorletzten Spieltag. Mhm. Zum Beispiel Hasan Kuruçay, da hast du eine 4 gegeben. Mhm. Die Kollegen von Ruhr 24 eine 3,0, die Watz eine 2,5, der Kicker eine 3,0, im Schnitt eine 3,1 und wir...
Ja, ist gut, ist eine Note. Das macht mir jetzt noch keinen Kopfzerbrechen.
Nein, insgesamt gesehen sind wir halt im Schnitt deutlich kritischer. Mhm. Ja gut, ich meine...
Es gibt also, ja auch, bei den Noten gibt es ja keine Wahrheit in dem Sinne. Man kann jetzt sagen, also Beispiel Süller, glaube ich, hatte ich auch in meiner Einzelkritik geschrieben. Wenn er viele Chancen vergibt, kann man natürlich sagen, Stürmer muss Tore machen, das ist seine Kernkompetenz, also kriegt er nur eine 4 oder eine 5, wenn er Chancen versiebt. Aber mir ist dann auch aufgefallen in einer Statistik, er hatte gegen Fürth 23 Torschüsse, glaube ich. Und das ist ja auch eine Qualität überhaupt, sich solche Chancen zu erarbeiten. Dann kann man wieder sagen, dann kann man ihm vielleicht ja sogar eine 3 geben, auch wenn er die Chancen versiebt. Das ist dann immer Interpretations- oder Ansichtssache.
Tu mal das Mikro doch ein bisschen zurück. Du bist du haust da ganz schön rein heute. Was ja völlig gut ist. Also ich hoffe, das reicht erstmal als Erklärung. Und noch was, ich kannte das auch noch so, dass man mit den Kollegen nach dem Spiel sich dann doch mal kurz ausgetauscht hat. Wie habt ihr das gesehen? Ist das immer noch so? Spricht man sich ab? Kann ja eigentlich nicht sein, weil es sind ja unterschiedliche Noten.
Nein, also man spricht sich nicht ab, aber nach dem Spiel spricht man schon ab und zu über die Noten. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn einzelne Spieler schwer zu beurteilen sind. Ne? Also dann schon, aber jetzt nicht regelmäßig oder dass wir uns treffen nach dem Spiel und dann nochmal gemeinsam debattieren. Das ist eigentlich nicht Usus.
Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn wir zweimal Noten vergeben. Einmal direkt nach dem Spiel, der Eindruck, der ja auch wichtig ist und vielleicht dann einmal irgendwie nochmal, dass wir das Ganze analysieren und dann sagen, so, jetzt nach genauere Analyse wird mir dann diese Noten geben. Wäre ja auch mal eine Idee. Aber Fakt ist natürlich auch, du sitzt da im Stadion, du musst den Ticker machen, du musst das Spiel vorbereiten für den Endartikel. Ja. Du kriegst ja gar nicht alles mit. Du hast keine Zeitlupen.
Zum Beispiel. Ne?
Also ja. das mal dazu. Ja. So, haben wir diese Sache auch geklärt. Was haben wir jetzt? Der Lino ist damit fast durch. Er hat zwar noch eine Sache, er hat noch gefragt, welche Verstärkung brauchen wir im Winter? Außenbahnspieler für Gantenbein und Becker? Fragezeichen. Ach so, Stoßstürmer. Ich glaube, darüber machen wir uns Gedanken, wenn das nächste Transferfenster kurz vorher öffnet und da werden wir bestimmt...
Ja, wobei, also was ich so höre, ist Schalke, also schon suchen schon nach Außenbahnspielern. Mhm. Und was ich natürlich auch noch finde, dass man noch im Mittelfeld vielleicht noch einen Spieler haben könnte, der auch in der Lage ist, solche Pässe zu schlagen, sag ich mal, wie Kurucay bei dem 1:0. Wie er da den Pass auf Karaman geschlagen hat und er dann... eben dann das Tor dann am Ende durch Porat war. Da, solche Pässe fehlen mir noch im Mittelfeld. Aber so einen Spieler zu bekommen, ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen auch in der Winterpause.
Aber glaubst du nicht auch, dass Miron Muslic betont es ja auch immer wieder, es auch seine Zeit braucht? Die Defensive ist jetzt gestärkt. Man sieht auch Fortschritte in der Offensive. Ja. Sonst hätte man nicht 25 Torchancen gehabt oder Torschüsse. Mhm. Da tut sich natürlich auch was. Aber glaubst du nicht auch, dass, wenn das System dann auch noch verfeinert wird, dass dann auch, ich finde den Gantenbein nicht schlecht.
Nein, aber wie gesagt, der macht sich dann immer ein bisschen alles kaputt, in Anführungsstrichen, weil der letzte Pass da nicht kommt. Mhm. Und das ist dann natürlich wieder schade. Ich sehe es aber so, sage ich mal perspektivisch, wenn Schalke jetzt bis zur Winterpause auf der Position jetzt ungefähr bleiben könnte, wo sie jetzt stehen, dann würde ich schon dem Verein empfehlen, alles zu versuchen, um den Kader nochmal zu verstärken. Denn dann muss ja auch das Ziel sein, in der Winterpause, wenn du auf Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bist oder sogar auf einem Aufstiegsplatz stehst, dann muss ich auch die Chance ergreifen, finde ich, und sagen, wir wollen aufsteigen, jetzt versuchen wir nochmal im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten den Kader nochmal zu verstärken, damit dieses Ziel klappt. Denn ich halte nichts von der Interpretation zu sagen, ist doch jetzt schön, dass wir uns so weiterentwickelt haben. Wenn wir dann Sechster oder Siebter werden, ist ja auch ein toller Erfolg. Das stimmt zwar, aber man weiß ja gar nicht in der neuen Saison, wenn man wieder Zweitligist wäre, wie schwer ist es denn dann aufzusteigen? Das könnte ja sein, dass es dann wieder noch viel schwieriger wird. Und nach meinen Eindrücken jetzt nach 7 Spieltagen scheint es ja wirklich so zu sein, dass es keine Übermannschaft gibt in der Liga. Und dann sollte man schon versuchen, diese Gelegenheit zu nutzen. Wobei das jetzt alles noch Kaffeesatzleserei ist, weil wir haben erst 7 Spieltage und warten wir nochmal ab.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du das sagst, weil ich bin ja tatsächlich auch der Meinung, und ich will jetzt, bevor wieder gleich losgeschossen wird, Ball flach halten, bla bla blups. Ja, richtig, sehe ich auch genauso. Und ich genieße auch jetzt gerade einfach so den Moment, das habe ich zumindest am letzten Spieltag so für mich beschlossen, weil ich ja auch hin und her gerissen war. Ich wusste nämlich nicht einzuordnen, wo ich jetzt genau bin. Und dieses Spiel gegen Greuther Fürth hat mich irgendwie fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, mein Gott, geh doch endlich rein. Warum geht denn dieser blöde Ball nicht ins Tor, damit endlich die Sache durch ist? Und nach dem 1:0 war ich dann auch noch nicht sicher. Ich sage, bitte pfeif ab. Und dann hast du ja gesehen, Fürth wird natürlich dann etwas stärker, haut nochmal alles rein und dann noch diese Aktion von Loris Karius. Ja, das kostet einfach Nerven. Und ja, dann habe ich auch gesagt, ich genieße einfach jeden Moment. Denn es kann ja auch schneller vorbei sein. Das ist ja auch quasi so ein bisschen, über was wir uns gleich noch unterhalten werden. Dieses Himmel- und Hölle-Gefühl. Wir kommen wahrscheinlich viel schneller in die Hölle, als wir dahin wollen. Und vielleicht ist ja auch ein Fünkchen Hoffnung, dass es eben nicht so passiert und dass wir vielleicht dann doch irgendwann mal so einen Zwischenschwebestand haben, der aber dann Richtung Himmel geht. Ich finde auch, es ist jetzt die Saison, wenn man nach 7 Spieltagen, es sind 7 Spieltage. Also es ist ja schon was. Es ist ja, wir sind ja nicht mehr komplett am Anfang. Ja. Und man sieht ja auch, wie andere Mannschaften drauf sind. Hertha kann ich überhaupt nicht einordnen. Die sind mal bockstark und dann sind sie auch wieder ganz einfach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit Bochum wird. Ich weiß nicht, was mit Nürnberg wird. Dann sind alles Mannschaften, Hannover ja gut. Die waren Kandidat für einen Aufstieg. Die sind sie auch jetzt immer noch. Aber auch da weißt du gar nicht, wo die Reise hingeht. Und was passiert denn, wenn Karius spielt eine super Saison? LV, sie spielt eine super Saison. Wenn da dicke Angebote kommen, kann aus wirtschaftlicher Sicht der FC Schalke 04 natürlich nicht sagen, nee, euch behalten wir müssen wieder dann verkaufen und einen anderen holen. Dann fangen sie ja wieder an.
Genau.
Dann kann es ja wieder schief gehen. Also ist es, glaube ich, jetzt eine gute Saison, ohne jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen aufsteigen, aber es wäre doch jetzt eine gute Möglichkeit, ne?
Ja, klar. Aber wie gesagt, man muss abwarten, aber man darf natürlich große Hoffnung in Frank Baumann setzen. Er hat jetzt schon den Kader hervorragend umgebaut und es war ja klar, dass Baumann nicht in der Lage sein wird, jetzt die ganzen Fehler in der Vergangenheit in einer Transferperiode umzuwandeln. Das ist natürlich nicht möglich und deshalb sollte man ihm weiter Vertrauen geben und er denkt ja strategisch und perspektivisch. Und er wird sich dann schon seine Gedanken machen, wie der Kader dann in der Winterpause verstärkt werden kann.
Ja, jetzt sind wir ja doch schon irgendwie da reingeschlittert in unser Thema Gefühlslagen. Und dann hau ich mal den Sven raus. Der Sven Kussauer hat auch eine Sprachnachricht geschickt. Da hören wir auch nochmal rein.
Ja, zur aktuellen Situation hattest du letztens gesagt, dass es so drei Lager gibt, die immer noch alle schlecht reden, die noch ungewiss sind und die überschwänglich schon den Aufstieg und die Champions-League-Teilnahme sehen und du nicht ganz sicher bist, wo du dich einordnen sollst. Meiner Meinung nach, aufgrund der letzten Jahre, sollten wir froh sein, dass es mal verschiedene Berichterstattungen gibt. Sonst war es auch immer so, schlimmer kann es nicht werden. Eine Woche später haben wir festgestellt, schlimmer geht's doch. Und daher sollte man den Moment genießen, jedoch realistisch einschätzen. Also sich freuen über die aktuelle Entwicklung, dass die Abwehr steht, dass vorne jetzt auch langsam Torchancen kreiert werden und für was es am Ende reicht, wird man sehen. Wenn das Saisonziel von Juri Mulder da ist mit wir entlassen keinen Trainer, haben wir doch schon mal viel gewonnen im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. Zum Thema Aufstieg, der jetzt teilweise durch die Medien geht, durch andere Schalke-Podcast, so weit würde ich noch nicht gehen. Man sollte versuchen, bis April oben dran zu bleiben und dann, wie auch in unserer bisherigen letzten Aufstiegssaison, dann halt einen starken Schlussatem zu haben. Und wenn es nicht klappt, hat man auf jeden Fall ein deutlich besseres Fundament als all die Jahre zuvor. Und im nächsten Jahr hoffentlich nur mit einigen Anpassungen von Stellschrauben den nötigen Schritt zu gehen. Von daher, blau-weiße Grüße aus Wandels, Sven.
Ja, der ist schön spazieren gegangen.
Ja,
viel frische Luft ist ja auch wichtig. Ja, Sven, ich glaube tatsächlich, dass das nicht funktionieren wird. Also wenn du jetzt die Saison so spielst, trotzdem nicht aufsteigst und dann wird in der nächsten Saison ein paar Stellschrauben, ich glaube, das reicht ja dann auch nicht. Denn dann werden Mannschaften von oben wieder zurückkommen.
Ja, das meinte ich ja damit. Das weiß man ja nicht, welche dann runterkommen und deshalb... Es ist schwierig, aber ich wollte nochmal zur allgemeinen Stimmungslage sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck im Umfeld, dass alle jetzt schon durchdrehen und vom Aufstieg träumen. Also
also kurz nach dem Spiel im Stadion, Frank.
Ja, ja gut, da war ich in der Mixzone, ich war im Inneren des Stadions, aber also bei den Spielern, die sind alle geerdet, also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wir hatten ja gestern auch eine Medienrunde mit Hasan Kurucay. Und er hat auch gesagt, natürlich, wir können vom Aufstieg träumen, aber es ist noch viel zu früh, da jetzt als ein neues Saisonziel auszugeben. Und genau das ist nach meiner Ansicht richtig. Man soll sich jetzt freuen und man hat viel an Stabilität gewonnen. Aber erstmal jetzt abwarten, wie die nächsten Spiele verlaufen jetzt. Und jetzt kommt ja schon mit Bielefeld wieder ein harter Brocken. Dann haben wir eine Länderspielpause, dann kann man durchatmen und dann geht es weiter. Dann kommen natürlich schwierige Spiele, Hannover, dann kommt englische Woche, dann zweimal Darmstadt. Und dann haben wir ja im Mitte November wieder eine Länderspielpause und dann werden die Konturen noch klarer sein, wohin der Weg gehen könnte. Und ja, letztlich dann muss man dann bis Ende Dezember dann auch noch die restlichen Spiele dann gut über die Bühne bringen Und dann würde ich sagen, dann kurz vor Weihnachten, dann kann man Bilanz ziehen und dann sollte dann auch klar sein, wie man strategisch dann weiter vorgeht.
Von Spiel zu Spiel denken. Das wird sich, glaube ich, unter Miro Muslic nichts ändern. Da kannst du, glaube ich, am 33. Spieltag wird er auch noch sagen, wir gucken erstmal auf das nächste Spiel. Was ja auch völlig in Ordnung ist und was ja, glaube ich, auch der richtige Weg ist. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass die Spieler nicht untereinander auch sagen, boah, Jungs, hey.
Ja, vielleicht, aber dass sie jetzt wirklich ganz intensiv sich schon mit diesem Thema beschäftigen, das glaube ich eher nicht. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. 7 Spieltage ist noch ein bisschen zu früh.
Naja. Ich habe ja auch gesagt, diese Spiele bis in den November rein, wir haben ja jetzt ein einziges Heimspiel nur und dann alles Auswärtsspiele und dann auch starke Gegner. Obwohl bei Bielefeld tatsächlich glaube ich, dass die Anfangseuphorie ein bisschen weg ist. Hatte ich letzte Woche auch schon gesagt. Ja, der Otto sagt auch, eigentlich sind wir kaum zu schlagen. Ja, wenn das so bleibt, ist es ja tatsächlich schwierig. Also das ist ja nicht völlig unmöglich.
Ja, aber man weiß ja nicht jetzt. Ja,
aber er hält aber auch hier die Füße still und schreibt dann auch, es gibt noch viele Punkte und wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Wir sollten demütig bleiben. Aber wenn sie am 20. Spieltag immer noch mit oben sind, warum sollten wir Schalker nicht träumen dürfen von viel mehr? Ja. Und er hofft natürlich, dass kein unmoralisches Angebot kommt für zum Beispiel LVSI, was ja durchaus passieren könnte. Frank, ich hoffe, du schläfst mir nicht gleich ein.
Nein.
Ja, wir haben nämlich heute schon, müssen wir vielleicht auch mal erklären,
viel gearbeitet.
Wir haben tatsächlich im Vorfeld und so mit Technik uns beschäftigt und das ist natürlich dann manchmal sehr kraftraubend. Und ich dachte auch kurz einen Moment, jetzt habe ich überhaupt gar keine Energie mehr, einen Schwung von einem Podcast reinzuhauen. Aber doch, ich glaube, wir kriegen das hin. Ja, der Tim aus Witten hatte auch noch geschrieben, ihm ist es völlig egal, wie wir spielen. Spielweise ist ihm völlig wurscht. Hauptsache, der Punkteschnitt bleibt so, dann ist doch alles gut.
Ja, das ist natürlich auch, da ist natürlich auch was dran.
Ja, aber über irgendwas müssen wir ja auch diskutieren. Ich hatte auch in den letzten Tagen gelesen, über was willst du denn jetzt sprechen? Was willst du denn jetzt auseinandernehmen? Du kannst ja...
Ja, aber es ist ja ein positives Zeichen. Wenn beispielsweise die Abwehr immer gut steht, dann wiederholt man sich natürlich immer auch in der Berichterstattung und sagt, die Abwehr steht gut. Aber ja, es ist eben so. Und wenn diese Stetigkeit und Nachhaltigkeit so bleibt, dann ist ja alles in Ordnung. Ne?
Absolut. Ja. Dann gucken wir doch mal auf was vielleicht etwas Negatives, wobei ich das auch ganz schnell wieder relativieren würde. Wir haben einen Ausfall, der schon relativ schwer wiegt. Timo Becker fällt aus. Wir wissen immer noch nicht genau, wie lange. Also hast du eigentlich weitere Infos? Es wird auf jeden Fall konservativ behandelt. Ne?
Konservativ und ich habe jetzt gehört, er hat jetzt eine Schiene bekommen. Da muss man abwarten. Das ist jetzt das normale Prozedere. Manche Spieler sagen nach so einer Verletzung lieber eine OP. Andere sagen, wir versuchen es konservativ in den Griff zu bekommen. Aber ich rechne schon mit einigen Wochen Ausfall. Ist natürlich sehr, sehr schade, weil ja auch diese Dreierkette sehr, sehr eingespielt ist mit Kurucay und Katic. Und ja, man muss jetzt sehen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Schalke keine personellen Alternativen hat. Wir haben ja dann Merkan Ayan beispielsweise. Der hatte sich zwar verletzt, aber wie sich jetzt herausgestellt hat, war das doch nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Ich hatte eigentlich schon den Eindruck gehabt, den optischen, dass es mehr ist als Krämpfe. Miron Music hat ja nur von Krämpfen gesprochen. Aber zur Überraschung dann der Schalker Zaungäste beim Training vielleicht auch, war es ja so, dass er Montag und Dienstag schon beide Einheiten wieder voll mitgemacht hat. Und es gab auch am Dienstag ein Trainingsspiel, ich sage mal in Anführungsstrichen A11 gegen B11. Und da stand Ayan in der A11. Und deshalb gehe ich jetzt eigentlich, stand jetzt fest davon aus, dass er dann für Timo Becker diesen Platz einnehmen wird. Es könnten natürlich auch noch andere, man könnte auch Gantenbein zurückziehen in die Dreierkette, aber daran glaube ich eher nicht.
Oder Schallenberg.
Das ist noch ausgeschlossener, weil er jetzt ja im Mittelfeld sich ja sehr, sehr wohl fühlt. Und man hat auch noch diesen jungen Australier in der Hinterhand, aber da hat ja Schalke kommuniziert, dass der erstmal trainieren soll. Der macht aber eigentlich übrigens im Training also einen sehr, sehr guten Eindruck, gefällt mir gut, sehr, sehr passsicher. Und vielleicht ist das ja auch ein Talent, das dann heranwächst und perspektivisch dann auch mal bald zum Einsatz kommt.
Ja, und wer auch noch hochgezogen wurde, der auch schon ein paar Mal da war, bei den Profis trainiert hat, ist ja auch mit einem Lizenzspielvertrag ausgerichtet. Mika Kadre.
Richtig.
Ist ja, ja. Jetzt trainiert jetzt auch bei den Profis. Also wird dann wahrscheinlich dann der Backup sein, wenn Mertan ja, Probleme kriegen
das
sollte.
Das kann sein, ja. Von Kadre habe ich eigentlich auch eine gute Meinung gehabt. Dann ist er ein bisschen so in so ein Tief geraten wohl. Aber ich habe mal im Trainingslager mir angeguckt. Da hat er eigentlich auch einen ordentlichen Eindruck vermittelt. Ja, also wie gesagt, Alternativen hat Miron Muslic schon noch einige dann auf dieser Position.
Ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Da gab es ja dann diese Entscheidung auch von Miron Muslic, wer geht jetzt runter zu U23 oder U19 und wer bleibt bei den Profis. Da waren ja einige, auch Mika Kadre gehörte dann dazu, wo ich dann auch gesagt habe, okay, na gut, dann... Wird er, es wird natürlich seine Gründe haben, aber jetzt hat er ja nochmal die Möglichkeit, sich zu zeigen. Personell sonst?
Ja, ein bisschen schade ist eben, dass von diesen Langzeitverletzten oder jetzt wieder Verletzten, da macht mir natürlich Emil Heulund Sorgen, denn ab und zu ist er wieder dabei, dann fällt er wieder aus. Also wenn man jetzt mal berücksichtigt, wie oft er schon ausgefallen ist, seit er beim FC Schalke 04 spielt, das ist schon sehr bedenklich. Und Schalke hat ja eigentlich auch immer kommuniziert, wir sind ganz vorsichtig und behutsam, wir bauen ihn vernünftig auf, aber jetzt ist er ja schon wieder schon über 3 Wochen raus und man sieht ihn gar nicht, selbst im Mannschaftstraining nicht. Das heißt immer nur Individualtraining. Schalke ist ja sehr, sehr konservativ, was Informationen von verletzten Spielern angeht, da wird ja meistens nie was zugesagt. Es ist schon bedenklich, wenn er jetzt schon wieder so lange ausfällt. Und es gibt ja diese alte Regel, der Zeitraum, solange du ausfällst, diesen Zeitraum brauchst du genauso lange, um wieder fit zu sein. Und das ist schon nicht gut. Max Krüger hat ja auch noch mit seinem Zeh Probleme, der war aber gestern auf dem Platz, hat aber auch nur individuell trainiert. Der wird jetzt auch noch ein bisschen brauchen, bis er wieder eine ernsthafte Alternative ist. Wer von den Langzeitverletzten aber auf einem guten Weg zu sein scheint, ist Shibara. Denn der ist jetzt öfter auch schon draußen, macht Einzeltraining. Da hatte man ja gesagt, nach Kreuzbandriss ist ja eine ganz schwere Verletzung, dass er da bis Ende des Jahres brauchen könnte. Aber nach meinen Eindrücken sieht es jetzt so aus, dass er vielleicht dann schon Mitte Oktober vielleicht dann auch mal wieder zurückkehren kann ins Mannschaftstraining. Und das wäre ja auch schon eine Option. Das ist ja ein Spielertyp, da kann ich mir vorstellen, dass den Muslic gerne hat, weil der ja eine unheimliche Dynamik und Schnelligkeit hat. Und das wäre natürlich dann auch langfristig eine Perspektive für den Angriff.
Ich erinnere mich sehr gut, er hat ja in der U19 ziemlich sehr viele Tore gemacht und hat dann auch sein Profidebüt gegeben gegen Karlsruhe, glaube ich.
Ich weiß nicht mehr.
Also das wäre ja natürlich dann auch wieder ein schöner Zeitpunkt, ne? Karlsruhe steht ja auch auf dem Plan. Ich glaube kurz vor der übernächsten Länderspielpause, vielleicht kommt ja Shibara zurück. Wenn ich mich so richtig dran erinnere, er war ja sogar kurzfristig mit seinen jungen Jahren und so ein bisschen Hoffnungsträger, vielleicht kann er uns ja helfen.
Ja, das heißt ein bisschen Hoffnungsträger, aber schon ein Hoffnungsträger und leider ist dann die schwere Verletzung dazwischen gekommen, aber sollte die jetzt gut verheilt sein, zähle ich ihn weiter dazu, dass er Schalke helfen kann, auf jeden Fall.
Wir haben ja auch noch den Ayman Gulashi. Der war ja auch mit Trainingslager, ne? Hat die Vorbereitung mitgemacht.
Ja, ja.
Kannst du zu dem jetzt was sagen? Hast du einen Eindruck von dem?
Nee, eigentlich jetzt nicht so einen großen. Also mir war nur aufgefallen vor seiner Verletzung, da gab es ja mal ein Testspiel in Aalen, glaube ich, und da hat er unglaublich einen Einsatz gezeigt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber jetzt ist er ein bisschen so unter dem Radar, muss man mal abwarten, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Ich glaube, er ist jetzt auch bei der zweiten Mannschaft, ne?
Spielt er. Genau. Ja, aber wenn ich so richtig Daten und Fakten im Kopf habe. Ich meine, die zweite Mannschaft ist auch super dabei. Stehen, glaube ich, auf Platz 4. Mhm. U19 noch besser. Ja, die stehen natürlich ungeschlagen
auf Stelle Platz 1. In ihrer Gruppe.
Ist Vorrunde der Nachwuchsliga. Mhm. Aber ich glaube, Ayman Gulaschi spielt da nicht die Rolle. Aber, weißt du, wer eine richtig gute Rolle spielt? Yassin Ben Baller. Der war da auch schon bei den Profis, ne?
Genau.
Der bombt da auch, das bombt darf man nicht sagen, aber der trifft auch.
Ja, Norbert Elgert scheint da jetzt einige gute Spieler zu haben, auch dieser Tubic beispielsweise und Valentovic, der hat ja gegen Gladbach auch gespielt bei dem Freundschaftsspiel.
Das war der große Lockige, ne?
Genau, ja. Und da scheint es schon einige Talente zu geben, ne? Also das ist positiv, das stimmt.
Also ist die Knappenschmiede immer noch ein Teil der Schalke-DNA? Also,
doch, klar, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ne? Wird natürlich immer schwieriger, die Talente zu bekommen, weil die Förderung immer früher beginnt und weil viele Vereine noch früher scouten. Aber solange Norbert Elgert da ist, gehe ich mal davon aus, dass alles weiter in geordneten Bahnen läuft. Ist natürlich dann eben die spannende Frage, der Mann wird am 12. Januar 69, wie lange er sich das dann auch antut. Ne? Wenn jetzt der Winter streng wird, dann würde ich auch sagen, in dem Alter muss ich mir da noch jeden Tag auf dem Platz stehen.
Aber der ist fit.
Ja, klar. Aber wie gesagt.
Man muss auch ehrlicherweise mal sagen, der Robert hat oft schon gesagt, na, jetzt wird nicht mehr so lange gehen. Und dann,
ja, ne, ist er immer aber trotzdem, da. Das ist jetzt wirklich schon ein Alter, ohne ihm zu nahe zu kommen, wo man schon reflektieren muss.
Aber es gibt auch Spitzentrainer, die Profimannschaften im hohen Alter trainieren.
Ja, aber trotzdem nicht so viele, klar. Ja, klar.
Norbert Elgert wird einer davon sein. Ja, knappe Spiele. Wäre eigentlich auch so ein bisschen Thema. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Taylan Bulut schaue, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, ein Einsatz beschickt hast und sonst noch entweder nichts. Gar nicht im Kader.
Habe ich jetzt noch nicht verfolgt. Also kann ich,
ich glaube, ich hatte mir die Statistik sogar rausgesucht. Aber ich habe da auch nur beiläufig einmal reingeguckt.
Siehst du auch René bei Keke Top, da habe ich auch immer gesagt, ich wäre an seiner Stelle nie weggegangen, viel zu früh. Und jetzt geht er freiwillig in die U23 von Werder Bremen. Aber es ist eben manchmal, das spielen ja Faktoren eine Rolle, die man als Außenstehender nicht so einschätzen kann. Berater und was sagen die Eltern und ist der Spieler selbst zu ungeduldig? Aber ich hatte schon damals den Eindruck gehabt und habe das auch zumindest im Kollegenkreis erzählt, dass ich nicht glaube, dass das einfach zu früh für ihn ist.
Ja gut, aber da waren, glaube ich, auch familiäre Gründe, spielten da eine Rolle. Kann sein. Das war natürlich dann. Und man ist ja auch nicht, wenn ich mich noch daran erinnere, er sollte das Gesicht des FC Schalke 04 werden.
Ja, ja.
Und dann hat ja alles nicht so geklappt. Ja. Also er ist jetzt tatsächlich in der U23 von Werder Bremen. Und
ja, aber hat er, glaube ich, auch freiwillig sogar gesagt.
Damit der Spielpraxis haben wir. Ja, ich habe es hier tatsächlich noch gefunden, falls die Leute draußen und dich auch interessiert. Taylan Bulut hat tatsächlich im allerersten Spiel, Ligaspiel, im zweiten Spiel, da steht sogar hier, 5 Minuten gespielt. Und dann war er ohne Einsatz im Kader, keine Spielberechtigung, war, glaube ich, Pokal.
Also auch nicht verletzt oder was, gar nicht.
Keine Verletzung angegeben. Ja. Hätte auch bleiben können.
Ja,
okay, da fehlt wieder das Geld. Das ist natürlich dann wieder die nächste Sache. Aber ist natürlich auch schade, weil dann hätten wir, glaube ich, diese Diskussion auf der rechten Seite. Oh Gott, wenn der jetzt auch noch da wäre.
Ja, kannst du mal sehen, ne? Ja, ja.
Meine Güte, was wäre. Aber hätte, wenn und aber. Also können wir eh nichts jetzt dran ändern. Wir haben kurz angesprochen, Mika Kadra, du hast auch schon den Neuzugang Dylan Leonard aus den Australier angesprochen. Da bin ich mir noch nicht sicher und ich wollte auch nachfragen, aber du bist jetzt auch nicht 100% sicher. Er ist ja Australier. Das heißt, er hat ja keine Spielberechtigung für die U23. Das heißt, er kann ja da keine Spielpraxis sammeln.
Ja, so ist, glaube ich, mein Stand, aber ich, wie gesagt, 100% sicher bin ich da auch nicht.
Aber wenn es so ist, wäre es natürlich dann auch. Ist das nicht wichtig, dass ein Spieler auch spielt?
Ja, klar.
Gerade mit seinem Format, ne?
Ja, klar. Aber wie gesagt, Schalke wird jetzt seine Entwicklung sich genau angucken und vielleicht kommt man ja in der Winterpause zu dem Schluss, wir leihen ihn zum Beispiel zu einem unserer Partnervereine aus. Das wäre ja schon mal eine Möglichkeit.
Ne? Du hast aber, ja auch immer einen Blick auf die Leihspieler, ne? Die gerade unterwegs sind.
Ja, ja.
Gibt es da aktuell irgendwie... Steve Not hat gespielt mal, ne?
Ja, also bei Wasinski muss man schon sagen, dass sich der Wechsel nach Lüttich gelohnt hat, weil er kommt ja da regelmäßig zum Einsatz. Und der hat hier, glaube ich, jetzt ketzerisch formuliert, mehr Einsatzzeiten gesammelt als in seiner Schalke-Zeit insgesamt schon. Mhm. Von daher
ja, ist, auch richtig,
ist das in Ordnung. Und Tamasch hat jetzt auch 2-3 Mal, aber die sind ja jetzt gerade erst ausgeliehen worden. Man muss jetzt nochmal die nächsten Spiele abwarten, ob die dann weiterhin immer so zum Einsatz kommen. Also. Aber es scheint für dieses Trio im Großen und Ganzen bisher ganz gut zu laufen.
Ja. Was ja ganz gut ist und wichtig ist auch für Schalke, wenn die dann zurückkommen, ne? Kann man ja sehen. Oder es gibt irrsinnig viel Geld für die Spieler, weil sie sagen, nee, wir haben den gesehen, wir wollen die unbedingt haben. Obwohl Amash traue ich immer noch so ein bisschen hinterher.
Ich eigentlich auch. Ja. Also wenn er mal 4-5 Spiele mal in einem Stück machen könnte, würde, aber dann war er wieder verletzt oder war sonst irgendwas. Ich habe da die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben bei ihm, das ist richtig.
Okay. Kommen wir jetzt zu dem Thema. Wir haben 45 Minuten auf Uhr. Bin überrascht, dass wir dann doch noch so viel darüber gesprochen haben. Was ich am Anfang gesagt habe, Schalke, das ist Schalke. Zwischen Himmel und Hölle gibt es nicht, es gibt nur Himmel und Hölle. Und als bestes Beispiel habe ich dann auch mir rausgesucht, bei uns in der Podcast-Gruppe ging es darum, um Miron Muslic. Als wir uns ja ewig damit beschäftigt haben, wer wird denn nun neuer Trainer beim FC Schalke 04? Was wir alles für Namen genannt haben, Dietz, Kwasniok. Ein Miron Muslic hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Dann kam er und die Resonanz war ja, der war ja, ich würde schon fast sagen, bös, gemein, zerschmetternd. Jetzt, wie lange bleibt er denn hier? Hat er nur ein Hotel gebucht, ne, weil er ja nach 3 Spieltagen wieder weg ist. Es wurde so viel gemeckert.
Also dann, einerseits kann ich das schon verstehen, diese Meckerei, weil eben Schalke in den vergangenen Jahren überhaupt keine Kontinuität auf der Trainerbank hatte. Und dass dann dieser Reflex kommt, der wird auch nicht lange bleiben, halte ich in dem Falle für menschlich. Aber so deine Einschätzung, natürlich ist ihm eine gewisse Skepsis entgegengeschlagen, keiner kannte ihn. Aber ich finde, dass das unheimlich schnell sich gedreht hat und dass er jetzt natürlich einen unglaublich hohen Kredit hat. Also in meinem Umkreis gibt es nur Stimmen, die vom Trainer begeistert sind. Und das hat sich wirklich ganz, ganz schnell verändert, diese öffentliche Wahrnehmung. Und dem Trainer haben natürlich auch die Erfolge geholfen, das ist ja ganz, ganz klar. Aber jetzt zur Zeit scheint mir ganz klar die Meinung zu sein, Muslic ist genau der richtige Trainer für den FC Schalke 04.
Ja, jetzt möchte ich Ihnen auch natürlich auch den Ideengeber der heutigen Überschrift auch nochmal besonders loben. Das ist nämlich der Stefan, der hat geschrieben, da ging es halt um das Thema Muslic. Am Anfang wurde er total kritisiert oder die Verpflichtung wurde kritisiert und jetzt wird er in den Himmel gehoben. Vielleicht auch ein bisschen too much, ne? Kann man ja auch dann sagen, nach 7 Spieltagen weiß er auch noch nicht, ob das dann alles wirklich so passt, wie man Miron Muslic quasi in den Himmel legte. Er hat geschrieben, bei uns geht immer nur Himmel und Hölle, darum die Überschrift, Dankeschön. Barfuß oder Lackschuh wäre auch noch eine schöne Überschrift gewesen. Immer nur Extreme, einen dazwischen gibt es nicht. Aber auch das macht diesen Verein aus. Er ist eben eine Religion. Das hat der Stefan auch so geschrieben und da stimme ich denen auch voll bei. Deshalb halte ich diese ganze Diskussion um das Ausrufen neuer Ziele auch für total verfrüht. Was das dann einfacher oder macht das dann einfacher oder besser? Gar nichts. Dann gewinnen wir die Spiele auch nicht einfacher und interner Druck und das zu frühe Anheben von Zielen hat immer bisher allen Mannschaften immer nur geschadet. Dann brennt der Baum, wenn man 2 Spiele hintereinander verliert, was in dieser Liga derzeit passieren kann. Demütig bleiben und von Spieltag zu Spieltag schauen, Muslic vertrauen und ihn die Mannschaft entwickeln lassen. Hinter ihm stehen wie eine blaue Wand. Nur so hilft man ihm, den Moment genießen und schauen, wie man gemeinsam zusammensteht. Immer bei Siegen noch mehr bei Niederlagen, wie sagte schon Charlie Neumann, meinte er wahrscheinlich. In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten Zeiten haben wir genug davon. Ja, das kann man so als Pauschvorlage für, das ist eigentlich die richtige Einstellung.
Ja, ja, ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so den Eindruck, dass, habe ich ja schon mal gesagt, dass das Umfeld jetzt durchdreht. Also die freuen sich alle, sind begeistert. Natürlich wächst jetzt mit jedem Spieltag dann die Hoffnung, je lange du da oben bleibst. Vielleicht klappt es tatsächlich mit dem Aufstieg. Aber ich finde die Euphorie noch nicht gefährlich. Also in dem Sinne gefährlich, dass sie den sportlichen Erfolg gefährden könnte. Soweit ist man noch lange nicht.
Der Spörl hat auch geschrieben, so wird er mir zumindest angenannt, hat gesagt, ja genau so, aktuell einfach über den Saisonstart, die Truppe und diesen Trainer freuen. Aber er ist dann auch so ein bisschen wieder eher in meiner Richtung, wenn ich dann manchmal so ein bisschen abhebe. Wenn wir im Oktober mit Arminia, Hannover und Darmstadt erfolgreich abschließen sollten, sagen wir mal 5 bis 7 Punkten, wird die Diskussion um die Ziele unweigerlich Fahrt aufnehmen. Da hat er recht.
Da hat er recht, ja.
Und, dann
wäre, weil mir das immer noch zu früh ist. Also das wären ja dann auch jetzt 3, 4 Spiele noch. Also ich würde mindestens jetzt bis zur übernächsten Länderspielpause bis Mitte November warten würden, bevor man dann sich anders positioniert.
Der andere hat dann geschrieben, auch aus unserer Gruppe, das war eine sehr gute Entscheidung mit dem Trainer, vielleicht sogar besser als Kwasniok oder Tietz. Mhm. Siehst du das ähnlich?
Ja, also bisher hat der Trainer ja alles richtig gemacht, ist klar. Nur ich gieße jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein. Man darf oder man sollte jetzt auch nicht als Schalke 04, sag ich mal, dem Trainer zu viel Macht geben. Das mache ich jetzt daran fest, an dieser Personalie mit seinem persönlichen Berater. Das zeigt natürlich, dass Music eine unheimlich starke Position jetzt schon im Verein hat. Er mitten in der Saison plädiert er dafür, dass ein Freund von ihm plötzlich als persönlicher Berater fungiert und sogar auch beim Training dabei ist und auch sogar manche Spieler dann anleitet, wenn im Gruppen trainiert wird. Also da könnte ich mir ja schon vorstellen, dass einige Spieler schon irritiert sind ein bisschen darüber. Mhm. Denn ein neuer Cheftrainer, der bringt ja sowieso schon seine Co-Trainer mit. Und jetzt hat er noch jemanden bekommen.
Das war also hier eine Frage. Na, wer ist Frankie Schima?
Ja, das ist ein guter Freund von ihm, der ihm wohl, glaube ich, seine erste sozusagen Anstellung als Trainer beschert hat. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Und die beiden haben dann eben freundschaftliches Verhältnis und schätzen einander. Aber so ein ganz, ganz kleines Geschmäckle hat ja diese Geschichte dann schon, dass Miron Muslic dann einen Freund zum FC Schalke 04 holt. Ne? Natürlich kann er fachlich top sein und kann ja sein, dass er auch im Training behilflich ist, aber ein bisschen komisch ist es ja schon in Anführungsstrichen, dass während einer Saison plötzlich jemand auftaucht, der dann gleichzeitig auch noch im Training dabei ist und auch im Training eingreift, mit den Spielern dann spricht, die lobt oder kritisiert. Ein klein bisschen Geschmäckle hat diese Geschichte schon. Nur, und das ist eben im Profifußball immer so, wenn du Erfolg hast, kannst du alles machen. Dann wird dir alles verziehen, wird dir alles gemacht. Nur Schalke sollte dann schon ein bisschen aufpassen, dass der Trainer also nicht zu mächtig wird und überall den Hut auf hat und die letzte Entscheidungskompetenz, denn da sollte auch schon der Sportvorstand und Juri Mölder auch schon eine gewisse Rolle mitspielen.
Ich finde es aber tatsächlich auch mal faszinierend, Miron Muslic ist ja irgendwie immer, fast immer, ich sag mal fast immer, ich will jetzt aber auch gar nicht dieses fast weiter ausstricken, sehr souverän in seinem Umgang, egal mit wem, ob mit Spielern, mit Fans am Trainingsgelände, der hat ja immer eine Art, das kann ja nicht aufgesetzt sein. Das muss er ja sein.
Ja, aber vielleicht hat er ja auch, dieser Frankie hat ja auch noch andere Qualitäten, vielleicht gibt er ihm auch richtige Tipps, wie man sich im Umfeld verhält. Das weiß ich ja nicht.
Ich finde,
aber es wirkt jetzt auch nicht aufgesetzt. Das kann man auch nicht sagen. Ja. Und die Stimmung auch im Trainerteam ist hervorragend. Also es ist ja so, dass die meistens schon eine halbe Stunde, bevor die Spieler kommen, sind sie draußen und machen dann schon für sich mal bestimmte Dinge, spielen selbst Fußball und das ist auch nicht aufgesetzt. Also von daher, die Stimmung ist hervorragend und man hat auch als Außenstehender den Eindruck, auch bei den Spielern, dass die momentan richtig Spaß haben an ihrem Beruf. Das ist ja auch eine wichtige Komponente, dass die eben nicht mit gesenktem Kopf auf den Trainingsplatz kommen, sondern dass sie wohl richtig Spaß daran haben, wie trainiert wird, was trainiert wird. Und ja, wenn du Spaß hast beim Training, dann wirkt sich das meist auch positiv dann in den Spielen aus.
Lass uns das gleich mal aufgreifen. Erinnere mich mal dran. Ich möchte nur noch mal ausführen, weil Muslic hat in einem Interview gesagt, er hätte zwei wichtige Menschen. Einmal halt dieser Frankie und einmal Thomas Weißenböck, ehemaliger Trainer und Funktionär von In Ried. Das sind wohl so zwei Mentoren für ihn, die ihm da mit auf den Weg gebracht haben, wo er jetzt ist und wo er dann auch wahrscheinlich auch weiterhin nahtlos angreifen wird. So, du hast gerade gesagt, diesen Punkt wollte ich unbedingt aufgreifen, weil ich mir da auch viele Gedanken gemacht habe. Du siehst, dass die Mannschaft Spaß hat. Du siehst, dass sie wieder Bock haben. Das haben wir ja alles schon ganz anders gesehen.
Ja.
Und als Paradebeispiel wird mir immer wieder Ron Schallenberg zugeschmissen. Mhm. Als wir den kennengelernt haben, als er von Paderborn kam, die Hoffnung auf der Sechs, ne? Der Spielmacher, dann völlig versackt, konnte sich überhaupt nicht zeigen und mir tat er immer leid und ich fand ihn auch, wenn wir ihn dann zum Interview hatten oder so, der wirkte auch total lustlos und wo ich dann dachte, ist das jetzt seine Art und Weise mit uns zu gehen oder ist das wirklich diese schwere Situation, mit der er gerade sich beschäftigen muss?
Also nach meinen Informationen waren es jetzt wirklich die schwere Situation.
Absolut.
Also ich habe da aus der Mannschaft da mehrere Hinweise bekommen vor ein, zwei Jahren, dass ihn das Ganze sehr, sehr runtergezogen hat, diese sportliche Situation und dass er sich auch wohl damals auch schon wieder mit einem Wechsel beschäftigt hätte oder schon gesagt hat, oh Gott, warum bin ich nicht in Paderborn geblieben? Aber man sieht jetzt, man hat jetzt eine bessere Struktur in der Mannschaft. Er spielt natürlich auch wieder im Mittelfeld und nicht in der Abwehr, wobei ihm das ja hoch anzurechnen war, dass er sich da zur Verfügung gestellt hätte. Er hätte ja auch sagen können, ich will das nicht. Und das war ja nicht seine Position und er weiß ja auch selber, dass er da einige Fehler gemacht hat. Aber jetzt auch, letzte Woche hat er uns auch nochmal bestätigt, dass er sich jetzt viel, viel wohler fühlt auf dem Spielfeld und dass er ja hinter sich dann weiß, diese Dreierkette, wenn da mal was anbrennt, dass da hinter ihm ja Leute sind, die diese Fehler dann ausmerzen können. Und das gibt ihm, beflügelt ihn, gibt ihm Auftrieb und ja, damit ist das zu erklären. Also es war keine Lustlosigkeit die letzten beiden Jahre, sondern er hat wirklich nach meinen Informationen unter der Situation gelitten, richtig.
Ja, man sieht eine komplette Wesensveränderung, wenn er jetzt, wenn man den sieht auf dem Trainingsplatz. Und was noch beeindruckender ist, ich glaube, das wirst du nicht gesehen haben, der Pod oder Vodcast mit Timo Becker. Der macht ja mit Schalke, sag mal Schalke, so heißt der Podcast. Ich habe mir die erste richtige Folge angehört, im Zug und hat das einfach nur bestätigt, was für ein cooler Typ Ron Schallenberg eigentlich ist. Ne? Der wirkte da nochmal menschlicher. Also, ich meine, er ist Profi, er muss sich auch uns gegenüber anders verhalten, das ist ja auch völlig richtig, aber auch das Verhalten von vor zwei Jahren oder vor einem Jahr und jetzt kannst du nicht vergleichen und da ist mir nochmal sympathischer geworden. Also, ich mag Ron Schallenberg echt sehr gerne und bin echt froh, dass er.
Ja, er hatte mir ja auch in einem Interview im Trainingslager schon im Sommer dann gesagt, als Miron Muslic ja noch gar nicht so lange da war, dass er überhaupt nicht daran denkt, Schalke zu verlassen, weil es gab ja da Bestrebungen auch vom Verein. Aber er hat ja auch eine Klausel drin, dass bei gewissen Anzahl von Spielen sowieso sich sein Vertrag verlängert. Und er hat mir dann auch glaubhaft versichert, dass er überhaupt gar nicht daran denkt, den Verein zu verlassen. Weil er eben da schon das Gefühl hatte, dass das mit Muslic alles viel, viel besser wird. Nicht nur für die gesamte Mannschaft, sondern auch für ihn persönlich. Und von daher ist er jetzt wirklich aufgeblüht. Das stimmt. Und ja, er macht sich jetzt bezahlt. Und alle guten Dinge sind drei, heißt ja das Sprichwort. Jetzt ist er im dritten Schalke-Jahr. Und
ich hoffe, jetzt läuft noch vier und fünf. Und dass er dann auch bleibt. Sein, ne? Und nochmal eine Hör- oder Sehempfehlung, wie ihr es wollt, gibt es auf YouTube auf der Schalke-Seite. Unbedingt reinschauen. Zwischen Timo und Ron, das Gespräch war einfach cool. Dann hast du nochmal einen anderen Einblick auch bekommen. Und auch wenn sie da wahrscheinlich versuchen, Privates komplett rauszuhalten, aber so ein bisschen lassen sie dann noch reinblicken. Und über Timo brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist sowieso ein sensationell guter Typ. Aber Ron, dem steht da nichts nach. So, jetzt habe ich wieder, wir sind durch tatsächlich. Punktlandung, eine Stunde. Ja. Die Themen, die wir jetzt besprechen wollten, haben wir abgearbeitet.
Gut.
Kommen wir noch zu den Fragen der Woche. Jetzt muss ich erstmal den Regler machen und werde natürlich den richtigen Knopf drücken.
Die Fragen der Woche.
Auch bescheuert, ne, eigentlich. Ich kündige es an und dann wird es da nochmal gesagt. Ach, ich muss das alles anders aufziehen. Die Fragen der Woche. Diese Woche war natürlich nur eine Frage präsent und die bestätigt das, was du gesagt hast. Du kannst dir nicht vorstellen, dass die Fans jetzt alle schon durchdrehen. Gefragt natürlich, wie beurteilt ihr die Leistung des S04 gegen Greuther Fürth? Da gab es drei Antwortmöglichkeiten. Kann natürlich auch an den bescheuerten Antwortmöglichkeiten liegen. Chancenwucher und nur ein Tor, das kann nach hinten losgehen. Knapp 52% haben das gedrückt. Mhm. Der Wahnsinn, das sieht alles mega gut aus, 40%. Und dann, Ziele müssen neu gesteckt werden, 8%.
Ja.
Ja, also bleiben die.
Sehr vernünftig. Wobei auch die 52% finde ich eigentlich auch schon unheimlich viel. Als wäre auch sehr unverdient gewesen, wenn Schalke da auch den Ausgleich kassiert hätte, aber so ist dann eben Fußball, ne?
Ja, das ist ja tatsächlich so. Man sagt ja, ne, wenn du vorne die Hütte nicht machst, kriegst du hinten doppelt einen rein. Und darum hatte ich das mit in die Umfrage genommen. Ja, das war es dann auch schon mit den Fragen der Woche. Es war nur eine Frage der Woche. Frank, hast du noch ein paar Minuten, um den Podcast mit mir würdig abzuschließen? Denn wir haben nämlich noch eine. Also wir haben geklärt, wer ist Frankie Schima, und wir haben. Ich hoffe, ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich eigentlich den Jatti aus Wattenscheid wollte ich auch noch erwähnen. Der hat nämlich die ganze Sache in die Gruppe gestellt mit Miron Muslic. Den Stefan habe ich vorgelesen, den Spörl habe ich vorgelesen und den André. Vielen Dank, dass ihr jetzt quasi ungefragt mit in den Podcast reingekommen seid, weil mich das natürlich dann auch, das Thema interessiert dann einfach auch. Ne? Und ich finde es, wie in unserer Podcast-Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe darüber diskutiert wird, unterschiedliche Meinungen, definitiv, aber immer konstruktiv. Sehr gut, kommt bitte und werdet Teil davon. Und was natürlich dann noch viel wichtiger ist, so ein Teil möchte man ja auch mal näher um sich haben, Frankie. Da hatten wir ja tatsächlich die Idee, eine Podcast-Folge zu machen, wo wir uns zusammenschließen, wo ihr live dabei sein könnt. Ich hatte da so ein paar Ideen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Erstens zeitlicher Natur, zweitens örtlicher Natur. Es ist sehr tricky gewesen. Und ich hatte dann einige Anmeldungen bekommen und die stehen natürlich jetzt auch alle und klopfen und sagen, Mensch, jetzt hau doch mal irgendwie einen Termin raus. Ich habe jetzt zwei Termine. Okay. Und diese Termine sollten wir definitiv wahrnehmen. Ich hatte mir überlegt, ob ich nicht nur einen Termin kommuniziere. Aber vielleicht können wir es ja nochmal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben heute den 1. Oktober. Und der erste Termin wäre der 10. Oktober. Das ist dann, glaube ich, nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Dann ist Länderspielpause.
10. Oktober, das wird doch schon...
November. Ja. 10. November, das ist dann die neue Woche zur Länderspielpause. Oder Samstag, den 22. November, wenn wir in Münster spielen. Sag mal, du bist in Münster, ja, logischerweise. Ja. Aber dann hätte ich auch eine tolle Idee, wie wir das dann gemeinsam schauen können, gemeinsam einen Podcast aufnehmen könnten nach dem Spiel. Stelle ich mir auch irgendwie interessant und lustig vor.
In Münster wäre das dann?
Nee, das machen wir hier bei uns in der Arena oder hier im Studio. Das werden wir noch rausfiltern. Und also die zwei Termine habe ich, 10. November oder 22. November. Vielleicht machen wir auch beide. Nein, das werden wir nicht hinkriegen. Bitte um ausreichend Resonanz. Ich werde das dann auch nochmal in die WhatsApp-Gruppe stellen. Diese Termine als Umfrage einstellen. Und alle die jetzt schon, Gästeliste habe ich mir aufgeschrieben, die da jetzt schon draufstehen, die üblichen Verdächtigen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Ja, ja. So also viele schon?
Wir hatten eine Grenze, oder ich hatte eine Grenze von 20, die da mitkommen.
Aber der 10. November ist doch ein Montag, ne?
Ja,
oder nicht?
Genau.
Okay.
Das ist einmal der Montag. Da gibt es halt die Idee, vielleicht kann man da was mit dem Legendentalk noch verknüpfen oder so.
Okay. Ne?
Also da haben wir einige Ideen. Also, liebe Leute. Und natürlich, wir müssen auch noch die 500 Euro, die wir gesammelt haben, über die Community, würde ich auch gerne übergeben, auch gerne zu dieser Sendung.
Ach so. Ja,
dann würde ich dann auch jemanden einladen und der das dann mit entgegennimmt. Also bitte um Informationen. Was passt euch besser? Welcher Team passt euch besser? Wahrscheinlich werden wir nicht alle unter einem Hut kriegen. Aber das soll nur der Anfang sein. Wir wollen, also wenn das gut funktioniert, kann man das ja dann auch mal öfters in den wie sagt man? Man kann das ja öfter mal planen dann. Ne? Man muss ja nicht immer mit 20 Leuten dann sein. Kann ja auch sein, dass man nur 5, 6 Leute da sind. Oder ihr seid einfach dann tatsächlich mal Gast bei einem Podcast und macht dann mit, ein bisschen interaktiv. Wir trinken zusammen ein Bierchen dann und kann ja auch ganz nett sein. So, Frank, haben wir das auch. Ich möchte noch persönlich danken. Ach so, es gab tatsächlich sehr, sehr verwirrend für mich auch. Als wir angefangen haben, haben wir länger vorgeplänkelt. So nennt man das ja, wenn man so ein bisschen sich unterhält, ja, ne, so ein bisschen abseits vielleicht vom Schalke 04. Da gab es Resonanz und ich bin sehr schnell darauf eingestiegen, weil ich am Anfang immer versucht habe, viel richtig zu machen und nicht viel falsch zu machen. Und wenn einer Kritik geäußert, habe ich gesagt, ja, hast recht, mache ich nicht. Da hat sich einer beschwert über dieses Geplänkel. Lass das doch sein. Ihr seid ein Podcast, ihr macht das beruflich, ihr seid näher dran, wir wollen Informationen.
Ja, ja.
Habe ich eingesehen, okay, habe ich gesagt, machen wir dann nicht. So, ich sehe gerade auf Uhr, wir haben nur noch 2 Minuten, dann ist das Akku da Ding voll, ja, ja, von der Kamera. Ah, Gottchen. Darum mache ich jetzt schnell. Ich werde ab der kommenden Folge sagen, wir machen wieder ein bisschen Geplänkel, aber nicht Vorgeplänkel, sondern danach. Ne? Und wenn ihr Bock habt und Fragen habt an uns, die wir vielleicht auch privat beantworten können, oder ich zumindest, der Frenkel, der sagt bestimmt nichts, der läuft ja auch nur, der ist ja nur am Laufen. gerne raushauen und dann können wir ja nach dem Podcast, dann bin ich mal gespannt, wie viele dann noch dranbleiben, also auch gerne nach der Kurvendiskussion, wenn die Tine einfach mal ein bisschen, das würde ich euch anbieten, wenn ihr Bock habt, ich mache das einfach mal in der nächsten Folge und dann gucke ich mal, wie weit ihr das dann wirklich hört.
Okay.
Frank, ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und für deine Expertise und für deine Meinung und verabschiede mich mit einem Glück auf und euch winke ich auch nochmal, für alle, die gucken, der Frank winkt auch nochmal und ich drücke jetzt mal aufs Knöpfchen und wir sind raus. Danke!
Danke.